Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Jacob Mizorowski beinahe mit einem Perfect Game. Yoshinobu Yamamoto beinahe mit einem Perfect Game. Die San Francisco Giants, die strugglen im Moment auf allen Ebenen und Kanten. Und PCA macht einen Cycle und das in umgekehrter Reihenfolge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Hallo Axel.
Ciao. Buongiorno.
Axel ist nach 6 Monaten Urlaub wieder zurückgekehrt. Du warst in Rimini beim Baseball.
Unter anderem, nee, ich war nicht beim Baseball. Ich wollte in Rimini in den Pirates Shop gehen von den Rimini New Pirates, habe aber nicht auf dem Schirm gehabt. An dem Tag, als wir in Rimini waren, war Tag der Republik in Italien. Es war Feiertag. Und der Shop hatte leider zu. Es hatten, die ganzen Touristenshops hatten natürlich auf. Aber der Shop der New Pirates hatte leider geschlossen, sodass ich nicht an ein Souvenir von Rimini Baseball gekommen bin. Das hätte ich schon noch gerne mitgenommen, muss ich ehrlich sagen, weil das, ich meine, dafür ist Rimini ja in unserem Sportumfeld einigermaßen bekannt in Europa für Baseball. Und leider habe ich kein Spiel sehen können und leider auch kein Souvenir mitnehmen können, sondern ich stand mit sehr, sehr großen Augen davor, wie ein Kind vor Weihnachten, dem die Geschenke dann wieder weggenommen werden.
Wie in diesen japanischen Animationsfilmen mit diesem flackernden Auge.
Ja. Und das Kinn hat ein bisschen gezuckt. So, nach unten. Ja. Und das war, ja. Ja. Musste mich dann noch auslachen lassen.
Wie geht's dir baseballtechnisch?
Bitte?
Florian, wie geht es dir denn?
Ach ja.
Es ist halt tatsächlich ernsthaft. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, die Red Sox sind das schlechteste Team im Baseball. Mhm. Sie sind schlechter als die Colorado Rockies, weil sie weniger zu Hause gewinnen als die Colorado Rockies. Und es macht ernsthaft sportlich überhaupt keinen Spaß. Was mir die letzte Woche wieder ein bisschen Leben eingehaucht hat, waren dann tatsächlich die Schotten in Fenway, die dann gesagt haben, scheiß drauf, dass es hier jetzt 6-3 für die Texans ausgeht. Wir singen jetzt trotzdem I Would Walk 500 Miles. Und das hat mir ein bisschen Spaß am Spiel zurückgegeben, muss ich sagen.
Was wäre das für eine geile Geschichte gewesen, wenn man am Ende der Saison gesagt hätte, die schottischen Fußballfans haben den Red Sox Leben eingehaucht, danach sind sie auf einen 25-5 Run gegangen oder so. Aber nein, sie verlieren jedes verdammte Spiel zu Hause. Und es ist wirklich so unglaublich frustrierend, wie die Red Sox momentan Baseball spielen. Also ich kann es nicht in Worte fassen. Und ernsthaft, ich habe keine Saison in den 12 Jahren, in denen wir jetzt hier podcasten, habe ich erlebt, nicht mal unter Bobby Valentine, die so frustrierend war wie diese Saison bislang. Also wirklich, es ist ein furchtbares Team, was wir im Moment
sehen. Ich gehe da komplett mit. Ich bin mittlerweile auch davon abzusagen, die Bobby Valentine-Saison war die schlechteste, weil in der Bobby Valentine-Saison hatten wir hatten Hoffnungsträger irgendwo noch. Wir haben gesagt, okay, das ist dann wahrscheinlich wirklich eine Übergangssaison und die Erwartungshaltung vor der Saison war eine ganz andere als die wir jetzt hatten. Wie gesagt, ich bin mit der Erwartungshaltung in die Saison gegangen, dass das eine sehr gute Red Sox-Saison wird, dass wir das beste Pitching haben, seitdem wir zusammen aufnehmen, also seit anderthalb Jahrzehnten. Ich habe wirklich die fehlende Power unterschätzt, muss ich ganz klar so sagen, dass ich das nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, das Attribut, was du verwendet hast, frustrierend, ist halt wirklich das, was die gesamte Saison bisher wirklich zusammenfasst. Es macht keinen Spaß, den Red Sox zuzuschauen. Ja. Und du kannst bei 162 Spielen kannst du auch in Niederlagen Spaß haben. Mhm. Wenn du sagst, ich habe hier gute Sachen gesehen und es war
junges
ein junges Team, es war ein spannendes Spiel und es gab ein paar coole Plays und so weiter. Nee, Red Sox-Spiele zu gucken, ist im Moment wie zum Zahnarzt zu gehen. So. Es macht keinen Spaß und es ist wirklich etwas, was mir was mir sauer aufstößt, muss ich sagen, weil ich finde, vieles davon ist unnötig und hausgemacht und ich bin sehr gespannt, ob es denn dann jetzt endlich mal Konsequenzen gibt. Ich habe, wenn ich das ganz kurz mal sagen darf, ich habe einen sehr, sehr interessanten Take gehört in einer WEEI Call-In-Show, also in Boston Talk Radio. Normalerweise hört man das ja rage-mäßig, ne? Also das
macht man, wenn man sich steigern will in seine Wut.
Ja, aber das war tatsächlich sehr, sehr interessant. Da hat jemand angerufen und hat erklärt, es gibt für die Boston Red Sox überhaupt keinen Grund, ein gutes Team aufzubauen, weil das Geschäftsmodell der Boston Red Sox besteht zu 80% darin, Fenway Park auszuverkaufen, Nessen zu promoten, Merchandise zu verkaufen und Beverages und Food zu verkaufen. Und Fenway Park ist jeden Tag einfach voll, weil alle Touristen dahin kommen, weil jeder, der bei drei Baseball gelernt hat, sagt, ich muss einmal in meinem Leben nach Fenway Park kommen. Und er sagt dann auch, guckt euch doch mal an, wer in Fenway Park sitzt. Das sind nicht Bostonians, das sind nicht Hardcore-Fans, das ist vielleicht die Hälfte, vielleicht sogar noch weniger. Der Rest sind halt Touristen und die machen die Boston Red Sox reich. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ich meine, Baseball ist Business halt, ne? Und vielleicht ist das so. Ich hoffe tatsächlich nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass es einfach nur eine Saison ist, wo man sagen kann, okay, in 10 Jahren gucken wir drauf zurück und sagen, boah, wisst ihr noch, was da für ein Mist gebaut worden ist? Aber letztlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber diese Frustration, die du da ansprichst, die ist halt schon ganz gewaltig da.
Signifikant.
Muss ich sagen, ja.
Wir wollen heute gar nicht so richtig lange über die Red Sox sprechen. Das war jetzt unser kleiner Rant zum Auftakt. Ansonsten wollen wir die Red Sox mit Nichtachtung strafen. Wir wollen heute einen kleinen Themenschwerpunkt auf die San Francisco Giants werfen. Und wir haben eigentlich die Giants fast jede Woche drin. Florian sagt, was los ist. Am Ende der Sendung ist es meistens so, dass wir in der National League West ankommen und dann die Giants noch in irgendeiner Weise so ein bisschen mit aufwischen. Heute müssen wir uns ein kleines bisschen mehr um die San Francisco Giants kümmern. Und das sind zwei Themen, die wir haben. Und das erste ist vielleicht nicht so ganz angenehm. Wir kommen dann Richtung angenehmere Themen im Laufe dieses Podcasts. Haltet durch, bleibt bei uns. Die San Francisco Giants haben seit mehreren Jahren eine Pride Night. Und ihr habt es vielleicht im Teaser auf Instagram auch schon gesehen. Florian hatte die Pride Night Kappe auf.
Mit Stolz.
Die LGBTQ-Plus-Community soll unterstützt werden, soll inkludiert werden. Es gibt den Pride Month im Juni und so haben jetzt die San Francisco Giants die Pride Night durchgeführt. Und wir haben in den letzten Jahren schon häufiger darüber gesprochen, dass Spieler ganz große Probleme haben, dass ihnen die Eier abfallen, wenn sie in irgendeiner Weise eine Pride-Kappe aufsetzen. Jetzt gab es 4 Pitcher, die an dem Abend etwas anderes getan haben als das, was sie normalerweise tun sollten, nämlich die Pride Night Kappe aufsetzen, das Pride Night Jersey anziehen. Es war ein Pitcher dabei, wer war es denn jetzt?
Der was gemacht hat?
Der seine normale Kappe auf hatte. Sam Hentges hat gesagt, dass er mit seinem Glauben es nicht vereinbaren könnte, die Pride Night Kappe aufzusetzen. Deswegen hat er eine normale Kappe, eine San Francisco Giants Kappe aufgesetzt. Dann gab es aber 3 Pitcher. Wie heißt er mit Nachnamen?
Lennon Raub.
Ja, Lennon Raub. Dann JT Brubaker und Ryan Walker. Die haben Bibelverse auf ihre auf ihre Kappe gemalt. Bibelverse aus dem Genesis, und dort heißt es, dass der Gott, ich bin nicht gläubig, deswegen muss man mir nicht nachsagen, dass es hier ist, richtig rezitieren soll, dass Gott in irgendeiner Weise einen Regenbogen für alle gebaut hat und so weiter, und dass sie da ihren Protest mit äußern wollten. Die MLB hat diese drei Spieler verwarnt, die einen Bibelspruch gebracht haben auf ihrer Kappe, aber nicht, weil sie gegen die Pride Night damit protestieren wollten, sondern weil sie die Jersey Policy missachtet haben und irgendwas draufgeschrieben haben. Also es ist nicht so, dass die MLB empört war, dass das gegen die Pride Night war, sondern dass sie überhaupt was draufgeschrieben haben. Und das ist etwas, was vor allen Dingen in der LGBTQ+-Community natürlich fies aufgestoßen ist. Und ich denke mir nur immer, dass alles mit dem eigentlichen Glauben oder so, dass das in irgendeiner Weise damit gerechtfertigt wird, dass Menschen und Menschengruppen ausgeschlossen werden sollen von diesen Pitchern, ist einfach unter aller Sau und unter aller Kanone. Und ich weiß nicht, ihr habt einen ähnlichen Gedanken wie ich, da bin ich mir sehr sicher, aber ich weiß nicht, was in diese Typen fährt, da zu sagen, ich muss das jetzt unbedingt in irgendeiner Weise noch ausdrücken, wie sehr ich das hasse, dass hier Menschen inkludiert werden sollen. Clayton Kershaw ist ein anderes Beispiel. Wir haben bei den Dodgers noch einen. Blake Train zum Beispiel ist ein ausgemachter Mager-Typ, der zum Beispiel auf seine Kappe gemalt haben, Rest in Peace Charlie Kirk, aber die ist nicht...
Wofür übrigens nicht bestraft
dafür,
wurde.
Wofür er nicht bestraft worden ist. Die ist nicht übers Herz bringen, eine Pride-Night-Kappe aufzusetzen, die einfach verschiedene Farben hat und die signalisiert und symbolisiert, dass man Menschen inkludiert, dass alle Menschen willkommen sind, egal welcher Sexualität, welcher Geschlechtsidentifikation, dass man die inkludiert und dass man dann sagt, okay, ich mache das jetzt mal, ich beiß mal auf die Zähne, weil das ist nicht so schwierig.
Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde, dieses ich beiß mal auf die Zähne ist schon zu viel.
Das ist schon zu viel, klar, absolut. Weil,
du hast es gesagt, es geht ja, es geht ja nicht darum, dass du, wenn du diese Kappe anziehst, wenn du dieses Jersey anziehst, geht es ja nicht darum, dass 5 Bären kommen und dich in den Darkroom ziehen und sagen, so, du wirst jetzt einer von uns. Sondern es geht halt einfach darum, zu zeigen, dieser Sport, diese Organisation, dieses Spiel inkludiert auch dich. Und so, wenn du halt eine andere sexuelle Ausrichtung hast, wenn du schwul, lesbisch, was auch immer bist, es spielt halt tatsächlich keine Rolle. Du bist halt Baseball-Fan und guckst dir halt Baseball an. Und einmal im Jahr zeigen wir das, weil es halt tatsächlich immer noch wichtig ist, das zu betonen. Ja. Das ist ja schon schlimm genug in 2026, ne? dass du halt sagen musst, wir betonen es aus dem und dem Grund, damit auch der letzte Hinterwald-Pitcher mitkriegt, es muss halt mal gemacht werden. Und ich finde halt diese offene Ablehnung, dann zu sagen, nein, das ist für mich nicht vereinbar. Ich weigere mich, hier eine Regenbogenkappe anzuziehen, oder ich weigere mich, hier auch nur eine Anerkennung dieses Tages mitzugehen. Das ist für mich so weit außerhalb jedes Denkens, dass ich es halt einfach nicht nachvollziehen kann, dass vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir halt nicht in diesem Land leben. Das kann ja sein, weil das sind ja keine Meinungen, die nur von ein paar hundert Leuten vertreten werden. Das ist ja ein riesiges Movement. Ne? Ja. Diese ganzen Evangelikalen, diese ganzen wiedergeborenen Christen. Midwest Mums, die irgendwelche Organisationen gründen. Es, Ich finde das halt einfach unglaublich schwer für mich einzuordnen, weil es halt einfach überhaupt nicht, ich krieg's halt nicht in meinen Kopf. Das ist halt das Gleiche wie Leute, die sich halt, weiß ich nicht, die in Deutschland, keine Ahnung, auf irgendwelche rassistischen Demos gehen. So, ne? Genau. Ich krieg das nicht in meinen Kopf rein, weil ich nicht verstehe, was sie mir sagen wollen. Mhm. So, ne? Das vielleicht liegt es aber auch an mir. Ich kann es ja nicht sagen. Aber
Florian, wie waren denn die Reaktionen im Umkreis der San Francisco Giants? Mhm. Und möchtest du dazu was beitragen? Entschuldige bitte.
Nee, wer mich kennt, sollte wissen, dass ich das genauso wenig verstehe wie ihr. Also diesen Ansatz verstehe ich nicht, weil ich habe mir dann jetzt mal die Genesis-Verse auch mal durchgeguckt und ich sehe dort nicht, wo nicht steht, dass der Regenbogen für alle ist.
Ja, genau.
Also wenn da stehen würde, der Regenbogen ist nur für weiße Männer 35 bis 47 und deren kirchlich angeheiratete Ehefrauen, dann würde ich verstehen, dass man danach handelt. Aber hier steht, das ist der ewige Bund zwischen Gott und allen lebendigen Seelen in allem Fleisch, das auf Erden ist. In allem Fleisch, das auf Erden ist. Da steht nicht in weißem Fleisch, da steht nicht in männlichem Fleisch, da steht nicht in sexuell normal, in Anführungsstrichen will ich jetzt normal oder so, wie die sich das vorstellen, orientiert. Da steht in allem Fleisch. Mhm. Alle sind mitgemeint. Und zwar immer. Und das gilt ja genauso für die Pride Night. Niemand in der Pride Night möchte jemanden ausschließen. Ganz im Gegenteil, es soll damit klargemacht werden, hey, auch du, der nicht so ist, wie wir das uns vielleicht vorstellen können oder wie wir aufgewachsen sind oder wie wir, und was in meiner Realität, du gehörst genau dazu, du bist Giants-Fan, komm her, komm zu uns ins Stadion, guck mal, du gehörst dazu. Und das sagen wir leider nicht jeden Tag, wobei in San Francisco ist das jeden Tag. Wenn ein Spieler sich dazu einlässt, bei den San Francisco Giants zu spielen, beschäftige dich mit der Stadt, beschäftige dich mit den Menschen, beschäftige dich, was auf dich zukommt. Und wenn du dann so wunderbar gläubig bist, dann verzichte auf dein scheiß Geld und hau ab. Mhm. Und spiel nicht bei uns. Wir sind anders. Mhm. Wir nehmen alle auf. Wir nehmen sogar dich, der du ganz treu zu deinem Glauben stehst. Die nehmen wir mit auf. Der darf gerne zu uns. Ich habe nichts gegen Menschen, die gläubig sind. Ich schließe diese Menschen nicht aus. Das könnte ich tun, weil ich bin nicht mit Gott aufgewachsen. Ich bin nicht mal getauft. Ne? Also ich bin nicht mal in diesem Kreis irgendwie drin. Meine Tochter zum Beispiel, die ist getauft. Da habe ich Kirche mal anders kennengelernt, auch was das vielleicht für Menschen bedeutet. Das kann ich alles verstehen. Die Pride Night soll ja nicht Menschen ausschließen, ihr Idioten. Die soll zusammenführen. Und wie Axel schon sagte, niemand möchte dir irgendetwas aufdringen, sondern folge einfach der Bibel, wo drin steht, dass du das Nächstenliebe das Wichtigste ist. Ja. Nächstenliebe. Mhm. Helfen, nicht ausgrenzen. Dann ist alles gut.
Ja. Aber das ist ja eins der fundamentalen Probleme dieses Denkansatzes, dass die Leute, die sich auf die Bibel berufen und die angeblich so bibelfest sind, halt die Bibel meines Erachtens nicht verstehen. Oder
missinterpretieren. Ja, also jeder hat ja seine Interpretation. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die anders interpretiert. Das ist auch alles in Ordnung. Aber einer der wesentlichen Punkte, so wie ich die Bibel kennengelernt habe, ist Nächstenliebe.
Ja.
Das ist das Kümmern umeinander, aufpassen, Menschen helfen. Und das passiert hier nicht. Und die Reaktion in San Francisco war, dass also tatsächlich, also es natürlich dann die Menschen gab, die, und das gehört auch dazu, die sagen, na endlich sagt das mal jemand. Auch das ist ganz normal und es muss auch so sein. Es muss Menschen geben, die sagen, ja, ich sehe das genauso. Völlig in Ordnung. Und dann gibt es eben genau die Menschen, die es betrifft, die sich dann eben nicht so öffentlich äußern können. Also es gab wohl unter dem Artikel, als das passiert ist zu dem hier SB Nation Blog, gab es sehr viele Kommentare und es gab vor allem viele private Nachrichten, an denen er den Artikel geschrieben hat, wo sich Menschen, die eben zur LGBTQIAI-Plus Gemeinde gehören oder sich zugehörig fühlen, die sich bedankt haben, dass es eben für den Autor ganz normal ist zu sagen, hey, das ist was macht ihr da? Das sind nicht wir. Wir sind nicht die, die ausgrenzen. Wir sind die, die zusammenholen. Wir wollen doch zusammen Baseball gucken. Wir wollen doch zusammen einfach Freude an diesem Sport haben. Und dass daneben dir jemand sitzt, der vielleicht anders denkt als du, das ist ganz normal und ist nichts Schlimmes. Und dass dir jemand neben dir sitzt, der vielleicht in einen Mann verliebt ist, ist völlig okay. Das ist total geil. Das ist völlig in Ordnung. Kommt her, komm, komm. Was wir dann zusammen machen? Wir gucken zusammen Baseball, weil da sind wir alle zusammen und wünschen uns, dass die Giants gewinnen. Das war die Reaktion.
Wenn die Jungs erst erfahren, dass es rein statistisch gesehen innerhalb von diesen, ich sage jetzt mal, wie viele Baseballspieler haben wir im Moment im Kader? 30 mal 26, ja. Irgendwas bei 750. Ja. Dass da statistisch gesehen wahrscheinlich 13, 14 homosexuelle Menschen mit dabei sind.
Genau,
wenn die das genau, erfahren, wenn die sich outen würden, wenn die sagen würden, okay, wir sind schwul, was würde dann passieren?
Ich meine, wir Billy Bean hat sich irgendwann geoutet, ne? Darf ich auch nicht vergessen. Also Billy Bean hat sich irgendwann geoutet. Genau. Also allein auch schon, dass man sich outen muss und so, das macht mich ja komplett wahnsinnig. Jeder darf so sein, wie er ist. Und mir ist es egal, wer du bist. Also ernsthaft. Und wenn du gläubig bist, nichtgläubig, Moslem, Jude, Christ, es ist mir alles egal. Wir wollen doch Baseball gucken. Darauf kommt es an. Und lass uns doch dann, und wenn du vor dem Spiel beten möchtest, dann tu das gerne. Ich mache es nicht. Ich hoffe, dass wir gewinnen und du betest, dass wir gewinnen. Das ist in Ordnung. Mach das gerne. Habe ich nichts gegen. Ich grenze dich nicht aus.
Wir drei gehören natürlich dann auch zu einer Gruppe, die niemals in ihrem Leben so etwas erfahren haben, wie zum Beispiel Menschen, die einer Minorität angehören. Ja. Wir sind weiße, heterosexuelle, alte Männer. Wir haben nie in irgendeiner Weise Repression erfahren. Das Einzige, wo ich gehänselt worden bin, ist wegen meiner Figuren, dass ich HSV-Fan bin. Ansonsten bin ich in meinem Leben, habe ich keinerlei Nachteile erfahren. Und wie schwierig muss es sein, und das ist das Schwierige für mich, mich da hinein zu versetzen, wie schwierig muss es sein, wenn du ein schwuler Mann bist, eine Frau, eine lesbische Frau, eine Frau, ein Mann, eine Person, die nicht weiß, welche Geschlechteridentifikation sind, zu sehen von drei Pitchern von den San Francisco Giants, nee, dich will ich eigentlich nicht in irgendeiner Weise in meiner Nähe haben oder dich will ich nicht inkludiert haben. Wie schwierig muss das sein? Es ist für mich
überhaupt nicht nachvollziehbar. Es geht ja sogar weiter. Es geht ja, diese Aussage zu sagen, nein, ich möchte hier diese Cap nicht ziehen, ist in meiner Interpretation ist es halt tatsächlich eine Aberkennung von Existenzrecht halt. Mhm. Ne? Und wenn du dann als Betroffener das sehen musst und realisierst, da ist halt ein Typ, der ja auch eine gewisse Öffentlichkeit hat mit seiner exponierten Position, der halt einfach sagt, nee, ich akzeptiere dich nicht als Person, als der du bist. Boah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also du hast es schon gesagt, ich habe sowas auch noch nie erlebt, ne? Außer wenn dann mich irgendeiner völlig zu Recht übrigens fett genannt hat oder so, dann ist das natürlich etwas, wo du sagst, geil ist es nicht, aber hat schon Punkt. Aber ich habe keine Diskriminierung erlebt, ich habe keinen Ausschluss erlebt, ich habe keine Nachteile in meinem Leben qua meiner Herkunft erlebt und qua meiner Ausrichtung, meiner sexuellen Ausrichtung, meiner alltäglichen Ausrichtung. Und ich kann das ja immer nur von außen bewerten. Ne, ich bin nicht betroffen, aber von außen bewertet halte ich es halt für ein derart katastrophales Zeichen, sich so zu verweigern und so umfassend zu verweigern, weil, wie gesagt, es wird von dir nichts verlangt, außer dass du halt eine Cap anziehst. Es ist für dich kein Aufwand.
Es macht dich nicht automatisch
schwul. Es macht dich nicht schwul und es verpflichtet dich auch nicht zu weiteren Handlungen. Ne? Es ist überhaupt keinerlei es gibt für mich da überhaupt keine Entschuldigung. Und für mich wäre das tatsächlich für mich wäre es ein Grund, den Typen auch überhaupt nicht mehr einzusetzen, weil ich halt einfach sehe, hier ist keinerlei soziales Verständnis vorhanden und hier ist keinerlei, hier kann auch keine Intelligenz vorhanden sein. So, und
das dann hinter dem Glauben immer zu verstecken.
Ja, ja, natürlich.
Aber das ist,
ja, mein Gott,
aber dann bleiben wir dabei.
Das ist doch das Einfachste.
Aber dann bleiben wir nochmal dabei, ne? Also, das ist, also auch da wieder, wir können uns nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, einer Minorität anzugehören. Andersrum können wir uns nicht vorstellen, was in diesen Menschen losgeht, wenn sie gesagt bekommen, ich muss eine Pride Cap aufziehen. Das ist ja auch in Ordnung, sich damit unwohl zu fühlen, was auch immer. Es ist auch in Ordnung. Erstmal ist es in Ordnung. Aber dann musst du doch miteinander reden. Und da musst du doch überlegen und mit den Menschen dann reden, warum tragen wir das eigentlich? Und wenn dir dann jemand erklärt, dass es nicht darum geht, dass du morgen dann schwul, lesbisch, was auch immer bist, sondern es geht darum, dass die Menschen sich aufgenommen fühlen, dann kannst du dich nochmal hinsetzen und kannst die ganze Bibel durchsuchen und kannst sagen, wo steht, dass ich ein Arschloch sein muss? Steht da nicht drin. Und dann, glaube ich, setzt du die Cap ganz normal auf.
Nee.
Und das ist mein Problem damit. Also die machen sich nicht ansatzweise Gedanken darüber, was das für die anderen Menschen bedeutet. Nö. Und was das bedeutet, ausgeschlossen zu werden. Weil als christlicher Evangelikale wirst du gerade nicht ausgeschlossen.
Ich glaube einfach, dass es Ausdruck von Hass ist.
Auch das kommt natürlich dazu. So, das ist ja jetzt die andere Seite.
Ich fühle mich damit unwohl, weil es mir niemand erklärt hat. Ja, entschuldige.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass dir niemand jemals erklärt hat, dass es andere Menschen als einen selber gibt und dass das, was wir leben, ein Teil einer großen Gemeinschaft ist. Das glaube ich schon. Es ist fehlende Kommunikation, fehlende Bildung, die Angst davor, Dinge zu, also diese ganze Mager, Blabla, es ist immer die Angst davor, dass man selber nicht mehr das ist, was man vorher war. Ja, ist wahrscheinlich auch so.
Ich glaube,
Arschloch sein, immer doof ist.
Ich kürze das jetzt hier mal ab, weil wir kommen
Wir drehen
dieser Diskussion dann auch nicht weiter. Auf jeden Fall, wir wollten das Thema ansprechen, weil es ein Thema in der MLB war in der letzten Woche und wir wollten dann auch nochmal dazu beitragen, unsere Meinung kundzutun, beziehungsweise unser Unverständnis kundzutun, wie man so etwas machen kann. Die San Francisco Giants aber, um bei unserem Schwerpunkt heute zu bleiben, haben nicht nur das Problem von ein paar homophoben Arschlöchern im Bullpen, sondern sie haben auch noch das Problem, dass sie insgesamt keinen guten Baseball im Moment spielen. Sie sind im Moment in der Major League Baseball, in der National League West auf dem 4. Platz, nur vor den Colorado Rockies, aber auch nur 3,5 Spiele, 31 Siege und 43 Niederlagen, nach zuletzt aber 3 Siegen in Folge. Und trotzdem gab es in den letzten Tagen dann Berichte, dass Buster Posey als General Manager wohl bereit ist dafür, diese in dieser Trade-Deadline, die am 3. August ja erst ist und nicht am 31. Juli, als Seller aufzutreten. Und es heißt, dass wohl auch an die großen Jungs rangegangen wird, in Form oder in Person von Matt Chapman, Rafael Devers, Willy Adames und dann hat man noch zwei mit Einjahresverträgen wie Luis Arraez und Robbie Ray, die eventuell dann in dieser Trade-Deadline dann getradet werden sollen. Florian, ist das Konstrukt mit Buster Posey als General Manager, President of Baseball Operations und Tony Vitello als neuem Manager jetzt schon gescheitert nach etwas mehr als 70 Spielen?
Also ob Tony Vitello gescheitert ist, weiß ich noch nicht. Das ist noch zu früh. Da würde ich erst später zu urteilen kommen. Er macht Fehler, aber das ist als neuer Manager normal. Also das machen andere auch, die das erste Mal als Skipper im Dugout stehen. Das ist auch völlig okay, das passiert. Er reagiert ja auch in Teilen. Ne? Er hat seinen Third-Base-Coach, den er mitgebracht hat, hat er dann woanders hingestellt und hat sich einen neuen geholt, weil das wohl nicht hingehauen hat. Das ist okay. Generell finde ich, ist das Roster-Management im Moment unfassbar schwierig für ihn, um ihn mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Du hast eben diese drei Dickschiffe, nenne ich sie mal, Matt Chapman, Rafi Devers und Willy Adames, die Großteil deines Budgets, auch deines Salary Caps bedeuten, die aber nicht so performen, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann fällt dir ein, okay, was machen wir? Ja, lass uns mal junge Leute spielen. Dann machen wir doch mal diesen Weg, weil das kannst du ja tun. Ja, aber die Positionen sind ja besetzt. Also jemand steht ja auf der Third Base. Du kannst also keinen jungen Third Base hochziehen oder einen First Baseman kannst du nicht mal eben hochziehen, weil Rafi Devers irgendwann auch mal gesagt hat, er würde gerne auch auf dem Feld stehen und nicht nur schlagen. Du hast mit Willy Adames einen Shortstop, der eben auf dem absteigenden Ast, was seine Leistung angeht, aber der hat eben noch einen langen Vertrag. Also du kommst da einfach nicht so leicht raus aus dem. Ne? Du ziehst jemanden aus der Double A hoch mit Jonah Cox und lässt ihn als Pinchrunner ran. Und dann fragt sich, ja, was bringt dem das? Pinchrun kann er auch in der Double A. Das ist egal, da musst du ihn nicht hochziehen. Warum ziehst du ihn hoch? Als Bryce Eldridge hochgezogen wurde, stand er nicht jeden Tag in der Starting Lineup. Warum? Okay, gegen Rechtshänder kannst du vielleicht überlegen, dass sie nicht aufstellst, weil der Lefty ist. Oder gegen Lefties nicht aufstellen, weil der Lefty ist. Ja, kann ich verstehen. Aber warum machst du das denn nicht? Und Buster Posey ist eben ein verdammt guter Catcher und ein richtig guter Baseballspieler. Aber ist er deswegen auch ein guter General Manager? Ist er deswegen auch ein guter Baseball Operation President? Ich kann es dir nicht sagen. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ich hoffe einfach, dass er sich dann Hilfe holt und Leute das machen lässt, die davon noch mehr Ahnung haben. Denn im Moment ist das wirklich, also diese drei dicken Verträge, die kannst du dir, die musst du dir ja irgendwie jetzt durchkriegen. Und wer würde denn jetzt
lass uns das mal gerade durchgehen. Wir haben diese drei Dickschiffe, die du angesprochen hast. Rafael Devers, Matt Chapman und Willy Adames. Rafael Devers bekommt $225 Millionen noch bis 2033 nach dieser Saison. In dieser Saison noch den Rest von $29,5 Millionen, danach bis 2033 noch $225 Millionen. Matt Chapman bekommt nach dieser Saison noch $100,7 Millionen bis 2030. Willy Adames bekommt nach dieser Saison noch $155,7 Millionen bis 2032. Das sind die drei großen Verträge, die sich die San Francisco Giants an die Hacken geknallt haben. Rafael Devers, er hat so langsam wieder sein Mojo zurück, was die Offensive angeht. Er hat aber keine Position, weil er kann im Moment nur als DH eingesetzt werden. Auf der Third Base steht jemand mit Matt Chapman, der defensiv über alle Zweifel erhaben ist, der aber in einem Team, was um die Playoffs mitspielen sollte, nicht der beste Spieler sein sollte. Matt Chapman ist ein fantastischer Third Baseman. Matt Chapman ist ordentlich an der Platte, aber ich glaube nicht, dass er der beste Spieler in einem Team sein sollte. Willy Adames ist offensiv auch okay, ist aber defensiv momentan einer der schlechtesten Shortstops, die wir haben in der Liga. Und er bekommt mit am meisten Geld. Welcher dieser Verträge ist überhaupt in irgendeiner Weise zur Trade-Deadline zu bewegen? Ich glaube, wenn du nicht 60-70% dieser Verträge übernimmst, ich glaube, das ist keiner. Matt Chapman am ehesten noch.
Ich würde auch sagen, Matt Chapman.
Chapman wäre auch einer.
Mein Kandidat, der am ehesten umworben werden wird. Ich meine, aktuell steht er bei einem 3er Wins Above Replacement. Mhm. Das kann am Ende der Saison schon den Unterschied machen, ne? Wenn du drei Spiele mehr mit ihm gewinnst als ohne ihn. Ich finde ihn vom Vertrag, von der Vertragslaufzeit, von dem Vertragsinhalt und von seiner Position finde ich ihn am attraktivsten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wer würde? Ja, und das ist ja den willst du eigentlich lieber behalten, ne? Ja, da, wo der Vertrag noch in Ordnung ist. Ne? Aber es wird der sein, der vermutlich als erstes gehen kann.
Was ist denn mit Luis Arraez?
Der ist ja nächstes Jahr Free Agent, werden sie definitiv traden. Definitiv. Der ist weg. So. Der bleibt nicht bis zum Ende.
Also, dann haben wir mit Luis Arraez und Matt Chapman haben wir Second Base und Third Base aufgelöst bei den Giants.
Und Robbie Ray. Robbie Ray kannst du auch noch, der wird nach dieser Saison auch Free Agent.
So.
Den kriegst du auch noch los.
So, und das ist aber dann schon im August der Fall.
Mhm. Ja. Ja.
Ja.
Ich frag mich, also es bringt dich ja nur nicht weiter, weil du hast natürlich...
Nee, es bringt dich für diese Saison nicht weiter, aber du musst halt gucken, dass du A, von deiner Payroll runterkommst, das kommst du halt mit Chapman, und dass du halt B, den Verlust von Luis Arraez irgendwie kompensiert bekommst.
Naja, du kriegst halt, also die Offensive kriegst du nicht kompensiert, definitiv nicht. Das Einzige, was du kompensieren könntest, wäre die Defensive mit Christian Koss. Der kann auch Second Base spielen, das hat er letzte Saison bewiesen, das ist okay. Also defensiv, offensiv ist er eben nicht ansatzweise so, wie du dir das mal vorstellen würdest. Das Problem, was das weitere Problem ist, das Designated Hitter First Pass Problem ist nicht gelöst, weil entweder ist Bryce Eldridge auf 1 und Rafi Devers dann eben die DH oder umgekehrt. Du könntest natürlich Rafi Devers wieder auf die 3 stellen, das ginge natürlich auch. Aber ne, der Vertrag bleibt halt. Und der Adames-Vertrag bleibt.
Darum geht es ja erstmal auch gar nicht. Diese Saison scheint ja schon gelaufen zu sein für die Giants. Ja. Meine Frage ist, wer von den Contendern will denn Matt Chapman an der Third Base haben? Ja. Und wenn man sich die Teams anguckt, die gerade im Moment darum streiten, dann in die Playoffs dann zu kommen, mir fällt ein einziges Team ein, was vielleicht Bedarf auf der Third Base hat, und das sind die Yankees. Ansonsten hast du bei den Contendern eigentlich die Third Base gut besetzt. Mhm. Bei den Cleveland Guardians ist es José Ramírez, bei den Los Angeles Dodgers ist es Max Muncy, bei den Tampa Bay Rays ist Junior Caminero. Wenn wir die White Sox jetzt schon zum Contender-Team zählen, dann ist es da Miguel Vargas. Du hast nicht so viele Stellen, die oder nicht so viele Plätze.
Cincinnati hat keinen guten Third Baseman derzeit. Mhm. Also mit Kebrian Hayes, Sal Stewart, Eugenio Suarez, da haben sie einen Wins Above Replacement von minus 0,7 auf der Third Base Position. Aber da hast du recht. Also wer im Moment need ist, wären auch die Braves, könnte man noch nennen. Die haben minus 0,3 Wins Above Replacement im Moment auf Third Base.
Die Brewers könnten, aber die Brewers übernehmen keinen so hohen Vertrag.
Nein. Das machen sie eher nicht. Deswegen, Yankees würde passen. Die haben ja auch ein bisschen was in der Farm. Also das wäre sogar etwas, was ich begrüßen würde. Aber genau, diese Saison
muss auch muss es denn zwingend ein Contender sein?
Aber wer will denn
im Moment nehme ich alles, was
zum Beispiel die Mets.
Ja gut.
Die Mets haben Bobby Shett da rumstehen. Auch relativ nutzlos im Moment.
Ja. Der minus 1,1 auf der Wins Above Replacement sind die Mets gerade bei minus 1,1 nur schlechter von die Phillies mit Alec Boehm mit den meisten Plate Appearances. Bei den Padres könnte man sich das vorstellen. Da muss man überlegen, was man mit Manny Machado macht, weil der ja auch
Es gibt momentan nicht viele freie Plätze. Und so ein Vertrag von Matt Chapman übernimmt nur einen Contender. Und wenn die Mets das übernehmen für die spielt Geld keine Rolle, aber trotzdem wollen die dann einen Teil von ersetzt haben oder beziehungsweise bezahlt haben von den Giants.
Ja, und wenn du die weiteren Positionen anguckst, ne, wenn du dann sagst, okay, vielleicht ist der Shortstop ein Thema, ne? Also das könnte man sich ja auch angucken, das wird es mit den Contendern ja auch schwer. Ne? Also die Dodgers haben minus 0,4 auf der Position, weil Mookie Betts eben auch nicht so performt gerade, aber die werden dann Teufel tun und sagen, Herr Betts.
Max Muncy, gehen Sie, Max Muncy ist auf der Third Base.
Ich meine Shotstop. Ach, jetzt wie die Adame ist auch noch los. Ne? Auch wieder ein großer
Mookie
Vertrag.
Mookie Betts hat das Perfect Game von Yoshinobu Yamamoto.
Oh mein Gott.
Gleich noch drüber sprechen.
Ach du liebe Güte, Mookie Betts. He bubbles.
Aber deswegen, so und dann geht es ja generell darum, also Tony Vitello jetzt schon anzählen, wer das macht, weiß ich nicht, das ist überflüssig, das kann man am Ende der Saison, kann man das erste Fazit mal ziehen, das ist sein erster Job. Bei Buster Posey ist es jetzt sein zweieinhalbstes Jahr oder fast drittes Jahr, dass er dabei ist, da muss man sich das angucken. Und das Problem ist aber, und das hat Axel vorhin ganz nett gesagt, eine ähnliche Situation wie bei den Boston Red Sox ist ja auch bei den San Francisco Giants, die verdienen Geld gerade. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass da die Owner gucken und sagen, ach du meine Güte, hier kommt das Geld nicht rein. Nee, es ist genau das. AT&T Park, da sind immer Leute drin. Oracle Park heißt das, Entschuldigung. Da sind Leute da. Die Fernsehrechte sind völlig in Ordnung. Also es ist und Merch und alles drumherum funktioniert. Du verdienst Geld mit dieser Franchise. Du kannst es dir eigentlich gar nicht erlauben, sowas wie Houston Astros vor ein paar Jahren zu machen, ne? Wo wir darüber gesprochen haben, einfach 100 Niederlagen zu haben. Das geht eigentlich nicht, weil dann fängst du an, kein Geld mehr zu verdienen.
Also lasst uns mal das Thema hier abschließen. Ja. Wer geht zur Trade Deadline? Loser Rice
und Robbie Ray, die sind definitiv weg und der Rest wird bleiben.
Und der wird zum Beispiel auch Contender haben, die sagen, wir brauchen jemanden mit einem hohen Average. Auf der Second Base oder auf der First Base, der kann ja überall auf dem Diamond spielen.
Der hat einen super Betting Average derzeit, auch vor allem, er kann ja auch als, was er ja jetzt bewiesen hat, er kann auch als Second Baseman sogar im Feld arbeiten, also das macht er ja wirklich gut, er ist jetzt nicht der schlechteste Second Baseman, den ich kenne. Der wird definitiv seine Angebote bekommen, die so gut sind, dass die Giants das nicht ablehnen werden. Bei Robbie Ray ist das Ähnliche.
Robbie Ray wird, glaube ich, auch gehen. Wird Rafael Devers nach dem 3. August bei den Giants spielen?
Ja.
Ich glaube auch.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaub, für Devers sehe ich überhaupt keinen Markt.
Überhaupt nicht. Es braucht ein Team, das ein DH-Only braucht.
Ja. Und, aber das will er ja nicht.
Nee, das will er ja.
Oder er will es jetzt mittlerweile, man weiß es ja nicht mehr. Er redet ja nicht so, muss man ihm auch wieder zugute tun.
Der einzige Markt, der sich vielleicht auftut, ist zurück nach Fenway.
Jetzt aber nicht. Das wäre aber das wird nicht passieren, glaube ich. Ich würde es unfassbar lustig finden, weil dann wäre spaßig, wer denn dafür kommt.
Oh, ey. Dann mache ich 7 Tage meine Push-Nachrichten zu den Red Sox aus.
Ja.
Ja, aber das ist tatsächlich im Moment das einzige Opening, was ich sehe, weil dann, du kannst ja da ein Narrativ drum spinnen. Du kannst ja dann sagen, A, Ruffy kommt zurück, B, ihr wolltet doch Power haben, hier ist sie.
Ja, aber dann muss Craig Breslau auch gehen. Also wenn
ja, aber Craig Breslau muss auch unabhängig von Raphael. Also Andreas, wenn du jetzt sagst, ja, aber dann muss, wenn das der Tropfen ist, dann hast du aber ein sehr großes und sehr nachgiebiges Fass.
Das habe ich sowieso. Willy Adames, ist der nach dem 3. August noch da?
Ja.
Ist er? Glaube ich auch.
Ja.
Und dann noch vielleicht einer, über den wir noch nicht gesprochen haben, Jung Ho Lee?
Nein, der bleibt.
Der bleibt?
Der verkauft so viel Merch, der bringt die Fans ins Stadion. Es gibt die Hooligans. Also da wäre die Franchise blöd. In einer Mannschaft, in der es nicht viel Positives gibt, wäre er eine sehr positive Geschichte. Und ich glaube, er hat eben nicht diesen Wert, den du als Right Fielder oder Center Fielder brauchst. Also deswegen, den werden sie nicht gehen lassen.
Nein. Werden Buster Posey und Tony Vitello die neue Saison planen?
Ja, auch das definitiv. Ich glaube nicht, dass, also wenn Tony Vitello und das wird, dann muss Buster Posey auch gleich mitgehen, weil die letzten beiden Managerentscheidungen waren seine. Deswegen wird er da dranbleiben. Ich hoffe einfach, dass in irgendeiner Form darüber nachgedacht wird, müssen alle Entscheidungen bei Buster Posey über den Tisch laufen oder brauchen wir da vielleicht jemanden, so einen Kaderplaner nenne ich ihn mal, ne? Also jemanden, der
Mist hat. Der Mist hat es momentan frei.
Aber das wollt, ja, und deswegen, nein, die werden auch die nächste Saison planen, ja.
Ja, alles klar. Also, das war unser Themenschwerpunkt zu den San Francisco Giants. Ich habe euch versprochen, es wird besser mit den Themen. Wir haben jetzt 40 Minuten lang über schwierige Themen gesprochen. Wir müssen über ein paar Spieler sprechen, die in der letzten Woche herausgestanden haben. Und als erstes müssen wir über Jacob Mizorowski sprechen, über den Pat Murphy gesagt hat, er ist ein bisschen wie Forrest Gump, ein absolut authentischer Typ, der in vielen Dingen noch etwas naiv ist, aber der ein unfassbar guter Mensch ist und der uns hier nach vorne bringt. Jacob Mizorowski hat in der letzten Woche einen Shutout gebracht, unter 100 Pitches, den man einen Maddox nennt, und dabei nur einen einzigen Hit abgegeben im 4. Inning. Er hat 95 Pitches gebraucht für diese 9 Innings. 31 Pitches davon waren über 100 Meilen und er hat 3 Strikeouts dabei gehabt. Einmal mit einem 104,5 Meilen Fastball, der härteste Pitch, der jemals von einem Starting Pitcher in der Statcast-Era seit 2008 geworfen worden ist. Es war ein 103,5 Meilen Strikeout gegen Trey Turner und gegen Bryce Harper 104,1 Meilen. 95 Pitches, 74 Strikes, einen einzigen Hit abgegeben. Das Spiel hat etwas mehr als 2 Stunden gedauert. Axel, es war die absolute Show, die er abgeliefert hat.
Dominanz.
Ja.
Ich meine, du hast die Statistiken jetzt auch schon alle vorgelesen. Ne? Was soll ich jetzt da groß noch ergänzen? Es war halt einfach unhittable. Jacob Mizorowski macht halt einfach den Eindruck, dass er ein sehr, sehr kompletter Pitcher mittlerweile ist. Dass er halt nicht ein One-Trick-Pony ist, sondern dass er halt schon ein sehr, sehr kompletter Pitcher ist und dass er im Zusammenspiel mit dem Catcher auch taktisch kluge Pitches einsetzt mittlerweile. Das war in der Vergangenheit oder in der letzten Saison nicht immer 100% der Fall. Da ist er dann sehr oft nur auf Speed gegangen. Und ich glaube, er hat dazugelernt nochmal. Und das macht ihn halt wirklich zu einer Waffe im Moment. Ne? Und wenn du dann halt sagst, jo, okay, der kann halt 105 Meilen Fastball werfen. Ich meine.
Als Starter.
Als Starter, genau. Im sechsten Inning oder so, wo er halt schon 70 Pitches im Arm hat.
Dann ich habe übrigens eine Fehlinfo gemacht. Ich habe gesagt, 31 Pitches über 100 Meilen. Nein, es waren 31 Pitches über 102 Meilen. Okay. 58 Pitches waren über 100 Meilen.
Okay.
Und er hat in seinen letzten Starts, in seinen letzten 8 Starts jetzt einen ERA von 0,17. Er ist momentan nicht in irgendeiner Weise auflösbar für die gegnerischen Batter. Ja. Und ich habe es hier schon ein, zwei Mal gesagt, wir bewundern ihn ja schon die ganze Saison. Er sieht nicht danach aus. Er ist 1,95 groß. Er wiegt wahrscheinlich 85 Kilo. Er ist sehr, sehr schlank und hat einen derartigen Arm. Ich habe natürlich Angst, dass er sich den Arm in irgendeiner Weise zerstört. Aber so wie er pitcht, ist ähnlich auch wie Paul Skeens, der hat nur einen anderen Körper, sieht das sehr, sehr wiederholbar aus und sehr leicht aus, wie er pitcht. Bei Paul Skeens siehst du die Anstrengung nicht, bei Jacob Mizorowski siehst du sie meiner Meinung nach auch nicht, jedenfalls nicht bei 104,5 Meilen.
Nee. Also, ist so.
Ja, und er war vorletzte Woche, glaube ich, war er bei Bassaoni im ESPN-Podcast und irgendein anderer Spieler, der vorher da war, hat gesagt, wenn er in der Sendung ist, frag ihn mal, wie er sich nicht nach so einem Outing fühlt. Also wie es ihm denn geht, wenn er diese vielen, vielen Pitches über 100 Meilen geworfen hat. Wie es ihm danach geht. Und er antwortet, gut. So ganz trocken. Ja, mir geht's dann ganz gut. Ja, nee, mir geht's gut. Und ich denke so, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das, also. Und er scheint mit dieser Belastung auch noch ganz anders umzugehen, körperlich, weil er auch noch jung ist und eben auch, ja wahrscheinlich eben das lange gewohnt war, so zu pitchen. Aber es ist wirklich bemerkenswert. Und was du gerade auch gesagt hast, Axel, eben, dass du nicht das Gefühl hast, es geht nur um Geschwindigkeit. Ne? Also das finde ich, das kannst du vielleicht als Relief-Pitcher halt machen, aber als Starting-Pitcher geht das halt nicht. Ne? Da bist du viel zu lange auf dem Mound. Und dieser Schritt, den er in dieser Saison nochmal gegangen ist, der ist schon beeindruckend. Ne? Und ja, bester Pitcher in seinem Team und auch in der National League derzeit.
Er ist nicht Pitcher of the Month geworden im Mai, das war Christopher Sanchez, weil der einfach nicht nur 0,17 ERA hatte, sondern 0er ERA im Mai hatte und der dann noch ein ganz kleines bisschen besser gepitcht hat. Es war das erste Complete Game mit einem Hit oder weniger seit CC Sabathia 2008 und es war einer der besten Starts, die man in der MLB in diesem Jahrhundert jedenfalls gesehen hat. Und wie gesagt, unter
Game
100.
Gamescore 100, ne?
Mhm, genau.
Gamescore 100, also das erzähl mir wenig, aber so ein Gamescore über 80 ist schon richtig gut.
Ja.
In den 90ern bist du einfach Weltklasse und 100 ist einfach, kommt sehr selten vor.
Die Brewers schützen ihn aber auch ein kleines bisschen vor sich selber. Sie haben jetzt seinen nächsten Start nach hinten geschoben, dass er ein oder zwei Tage mehr Rest hat. Und da sage ich all hail the Brewers, weil man kann sagen, okay, wir haben ein Heimspiel, wir haben Jacob Mizorowski auf dem Mount, wir müssen ihn da rausziehen. Nee, sie sagen, wir brauchen ihn for the long run. Und da sage ich, Hut ab, Brewers, das macht ihr erstmal richtig.
Ja, aber das machen sie ja tatsächlich schon irgendwie die ganze Saison. Ne? Also sie setzen ihn nicht auf Short Rest ein, sondern er hat immer seine 5-6 Tage, die zwischen den Spielen liegen. Und er ist im Pitch-Count ist er im völlig grünen Bereich.
Wer für 9 Innings 95 Pitches braucht, der im grünen Bereich. Ja.
Aber tatsächlich ist das jetzt nichts, wo du sagst, das fällt denen jetzt gerade erst ein, sondern das wissen sie von Anfang der Saison und das machen sie gut.
Die Brewers?
Ja. Ich meine, der Junge ist 24.
Ja.
Ne? Du hast es eben gesagt, der hat jetzt nicht irgendwie die körperliche Konstitution, die man von so einem Power-Pitcher vielleicht erwarten würde, sondern er sieht ja tatsächlich sehr fragil aus, teilweise auf dem Mount. Und ich bin mir relativ sicher, dass da halt dann auch drauf geguckt wird, so wie geht's den Sehnen Und wie geht's dem Arm insgesamt? Ich mache mir im Moment keine großen Gedanken darüber.
Ich glaube auch, dass er bei den Brewers im genau richtigen Team ist.
Ja.
Dass er,
ja.
Dass das ein Team ist, die sagen, okay, wir brauchen ihn jetzt noch ein bisschen länger. Wir wissen nicht, ob wir ihm in irgendeiner Weise den Free Agent Vertrag anbieten können am Ende seiner oder wo er in die Free Agency kommt. Aber wir wollen mit ihm jetzt so umgehen wie mit jemandem, der für uns die nächsten 15 Jahre pitcht. Und ich glaube nicht, dass Jacob Mizorowski in der Free Agency sich für die Brewers entscheiden wird, weil der wird, wenn er so weiter pitcht, wird er einfach ein sehr, sehr teurer Pitcher werden. Dann können sie sich
Der Free Agent wird? 2032. Ja.
Das heißt, also die machen Brewers wir uns um das Thema noch keine Gedanken.
Also das ist noch so lange und sie können ihm ja jetzt sogar einfach einen Vertrag geben bis 2031, 33, ja. Einfach die Arbitration kaufen. Ja. Alles in Ordnung. Also der ist noch so lange unter Vertrag und unter Kontrolle von den Brewers, dass sie eben genau schlau sind und das in Dosen einsetzen. Ja.
Das letzte Wort hat Jacob Mizorowski. Er hat gedacht, er wäre an dem Tag nicht gut drauf gewesen und hätte deswegen besonders schnell gepitcht, um die gegnerischen Batter zum Schwingen zu bringen. Das ist ihm ordentlich gelungen in diesem Spiel. Also Jacob Mizorowski im Moment, also einer, bei dem es gilt einzuschalten, sobald er auf den Mount geht für die Milwaukee Brewers. Einer, der auch auf den Mount geht und immer wieder für Action sorgt, gerade auch im letzten Jahr in den Playoffs bzw. in der Postseason und in der World Series, das war Yoshinobu Yamamoto. Der hätte beinahe gegen die White Sox ein Perfect Game gepitcht. 7 2/3 Innings. Er hatte einen No-Hitter nach 8 Innings, aber, als er dann einen Homerun abgegeben hat, aber sein No-Hitter wurde nach einem Groundball, den Mookie Betts auf Shortstop nicht unter Kontrolle gebracht hat, der ihm dann einen Error gebracht hat, verlor er dann sein Perfect Game. Und wenn man in die Augen von Mookie Betts danach geschaut hat, sah man nur Scham. Das war
es. Regret. Und auch ausgerechnet Mookie Betts,
ja.
Der jetzt nicht als jemand gilt, der sehr auf seine eigenen Statistiken guckt, der sehr auf sich guckt, sondern auch eben trotz aller Superstar-Qualität ein Teamplayer durch und durch
ist. Der möchte andere glänzen lassen. Ja, ja.
Der möchte andere glänzen und dass ihm das dann passiert, das ist übel, ja.
Ja. Am Ende haben die Dodgers mit 7-1 gewonnen. Es gab einen Homerun dann vom Centerfielder von Tristan Peters von den White Sox, der dann den No-Hitter dann auch, beziehungsweise dieses Perfect Game dann sowieso aufgebrochen hätte. Trotzdem hat sich Mookie Betts schlecht gefühlt, aber wir können einmal nochmal sagen, Yoshinobu Yamamoto hat keinen Hangover von seiner unfassbaren Postseason 2025. Der pitcht einfach so weiter und ist sehr, sehr schwer von den Gegnern unter Kontrolle zu bekommen. Und das Starting-Pitching der Los Angeles Dodgers ist momentan wirklich, wirklich gut.
Insgesamt sind die Dodgers schwer unter Kontrolle zu kriegen im Moment. Ne? Also,
die Dodgers sind schwer unter Kontrolle zu kriegen.
Ja, das ist ein schöner Kachel.
Ja. Ich habe, also wenn ich jetzt die Standings und die Runs scored vor meinem Urlaub mit heute vergleiche, dann haben die Dodgers mal einen kleinen Zwischensprint eingelegt. Ne? Ähnlich wie vielleicht noch zwei andere Teams. Aber das ist im Moment guter Baseball, den sie spielen. Und es ist ein bisschen untypisch für die Dodgers. Weil wir sind im Moment, kommen wir so in die Gegend, wo sich die Dodgers gerne mal Dog Days nehmen.
Ja.
Und im Moment sieht das nicht danach aus.
Ja, und also die letzten 30 Spiele, gibt es zwei Teams, die weniger als 10 Spiele verloren haben in den letzten 30 Spielen. Das sind die Dodgers und die Brewers, 21-9 in den letzten 30. Danach kommen dann die Yankees mit 19-11. Also die sind im Moment eben in der Lage, alles zu gewinnen und waren es aber auch schon über die Zeit hinweg. Und jetzt schwächeln in der Division die Padres und wups, ist die schon wieder entschieden. Und selbst dann, wenn es jetzt wieder warm wird in Südkalifornien, und es einfach nicht so schön ist, 100% zu geben, ja, dann spielen sie halt mal, keine Ahnung, im August 85% und gewinnen trotzdem.
Was sind die Brewers für ein verdammt gutes Team? Das ist einfach, ja. Ich gucke da wirklich nur mit Bewunderung drauf, was Pat Murphy da.
Die machen jeden besser. Einzelnen Spieler besser.
Und wenn sie ihr Auswärtstrikot anhaben, dann denke ich mir auch, hau ab, lass mich in Ruhe.
Hast du die Statistik von diesem Kyle Harrison mal angeguckt?
Ach, ja, über den möchte ich gar nicht sprechen.
Ja, ich rate mal, wo der herkommt.
Ja, ach so.
Rate mal, wo der herkommt.
Ja, Giants und Red Sox.
Ich drehe hier durch, wenn ich den pitchen sehe.
Ja. Er hat sich nur in Las Vegas, hat das letzte Spiel jetzt von den Rockies gegen die Aces noch gesehen?
Ja, 23 Runs, ne? Die meisten Runs scored bei den Rockies und 57 Home Runs.
In einem Auswärtsspiel haben sie 23 Runs gescored. Ja, das war sehr lustig.
Gut, dass sie den neuen Dom zumachen können.
Ja. Ganz, ganz wichtig. Um bei den Starting-Pitchern zu bleiben, einer hat sein Comeback gegeben an diesem Wochenende, das war nämlich Tarik Skubal. Der hat nach einer bemerkenswert kurzen Auszeit, weil er eine Nanoscope-Procedure hatte, wo der Ellbogen nicht komplett aufgemacht wird, sondern wo wahrscheinlich nur mit so ganz kleinen Sonden da reingegangen wird, wo ihm Knochenteile aus dem Ellbogen rausgenommen worden sind, hat er sein Comeback gegeben für die Detroit Tigers. 2 bis 3 Monate dauert es ansonsten, aber er hat es am Ende in 6 Wochen geschafft, wieder zurückzukommen. Er hat sein erstes Spiel gepitcht gegen die Cleveland Guardians, 4 2/3 Innings, 80 Pitches, war auf einem Pitch-Limit und hat hinterher gesagt, ja, war so ein bisschen rostig, als wenn ich meinen ersten Spring-Training-Start hinter mich gebracht habe. Die Detroit Tigers, das große Problem der Detroit Tigers ist, dass Tarik Skubal nach dieser Saison Free Agent wird und die Tigers momentan nichts mit den Playoffs zu tun haben. Sie sind 6 Spiele hinter den Wildcard-Plätzen zurück, sogar ein halbes Spiel mehr als die Boston Red Sox, sind bei 30 und 44 und die Tigers haben schon gesagt, dass sie Skubal nicht das Geld bieten können, was er verdient, was er verdienen soll. Und deswegen geht es ja eigentlich nur darum, wer bekommt ihn zur Trade-Deadline? Oder seht ihr eine Chance, dass der bis zum Ende der Saison bleibt? Es sei denn, die Detroit Tigers werden jetzt in den nächsten 6 Wochen nur 5 oder 6 Spiele verlieren.
Ich glaube, bei Tarik Skubal muss man jetzt die nächsten 3, 4, 5 Starts abwarten, um da seriös irgendwie eine Meinung zu haben. Weil du hast es schon gesagt, die Erholungszeit war relativ kurz und ich glaube, dass jetzt gerade da mit Argusaugen drauf geguckt wird, wie ändert sich der Pitchcount, was ist mit der Velocity, wie ist seine Kontrolle über den Ball. Und wenn sich das in den nächsten 3, 4, 5 Starts wieder auf Normalniveau einpendelt, glaube ich, dass wir ihn zur Trade-Deadline weggetradet sehen. Und ich würde, also mein Guess wäre jetzt Yankees.
Glaube ich auch. Mein Guess ist auch Yankees. Ryan Weathers wird irgendwann seine Karriere hoch an Innings haben, wenn er jetzt so weiter pitcht. Cam Schlittler wird nicht die ganze Saison so pitchen. Garrett Cole ist gerade von der Tommy John Surgery zurückzukommen. Max Fried ist im Moment auf der Injury List. Auch der hat eine Prellung, glaube ich, im Ellbogen. Und ich glaube auch, dass die Yankees ganz klarer Favorit sind, Tarik Skubal zu bekommen.
Ja, die werden, und das wird auch die höchste Priorität bei den Yankees haben, dass er da kommt, weil sie ihm ja dann auch, sie wären ja in der Lage, ihm das Geld zu bezahlen, was er danach haben möchte. Ja. Und dann ist das ja gar nicht doof, wenn du nicht nur ein halbes Jahr mit dem Pitcher, sondern wenn du vorher schon sagst, pass auf, komm jetzt zu uns und danach, wir dürfen jetzt noch nicht offiziell reden, aber das und das und das stellen wir uns dann mit dir zusammen vor. Das glaube ich auch, weil sowas wie so eine Halbjahresleihe, wie man das dann so, wie auch immer man das nennt, so ein Halbjahresvertrag dann meinetwegen mit den Braves oder ähnlich, weil die ja auch Probleme haben, was das Starting-Pitching angeht, ne? Spencer Strider auch auf der IL. Da würde es vom Team her super passen. Also Tarik Skubal bei den Braves und die gewinnen die World Series. Und da glaube ich aber, dass dann eben die Gespräche drumherum, ne, weil die Braves wären in der Lage, ihm das Geld zu bezahlen, da gehe ich auch von aus, aber sie machen es ja in der Form nicht, wie es andere dann tun würden. Und am Ende ist es so, dass er wahrscheinlich dahin geht, wo das meiste Geld gibt. Und dann könnten es die Yankees werden. Also die ESPN hat den, dass er getradet wird, bei 85% Wahrscheinlichkeit als Vergleich. Aroldis Chapman steht bei 90%. Also ich glaube auch, dass wir den, in, also ne, mit der Ausnahme, dass die Tigers jetzt, keine Ahnung, 10 Spiele hintereinander gewinnen und wieder komplett in der Lage sind, die Liga zu gewinnen, also die Division zu gewinnen, dann, das wäre noch die Ausnahme. Ansonsten, ja, der geht weg und dann geht er wahrscheinlich an die Ostküste zu den Yankees. Ja.
Die Yankees übrigens ohne Aaron Judge bei 7-1 aus den letzten 8 Spielen.
Und was wir gesagt haben, dass sie aufpassen müssen, die haben uns zugehört, wir hätten sie nicht warnen sollen. Wenn wir möchten, dass sie nicht so viel gewinnen. Ja, finde ich auch, die sind im Moment richtig, richtig gut drauf und verkraften es unfassbar gut, dass Aaron Judge nicht in der Lineup steht. Das hätte ich nicht erwartet.
Ist Aaron Judge der große Hinderungsgrund?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es eher die Erleichterung, dass er nicht in der Lineup steht.
Lass uns doch nur gute Themen besprechen heute. Wir kriegen doch eh schon jetzt genug Zuschriften zu dem anderen Thema.
Eben bei der Religionsdiskussion noch vergessen, darüber zu diskutieren, warum Protestanten falsch sind, aber.
Und dann willst du Aaron Judge auch noch erwähnen, ja?
Cool. Wo wir bei guten Leistungen dann auch noch sind, können wir über PCA sprechen.
Nein!
Pete Crow Armstrong.
Ah, mein Telefon klingelt.
Pete Crow Armstrong, 3 Home Runs in seinen letzten 4 Spielen, 16 Home Runs in dieser Saison nach 75 Spielen. Und er hat gegen die Rockies in einem 5-4-Sieg einen Cycle geschlagen. Und er hat es für die Monks unter uns, hat er es in einer fantastischen Art und Weise gemacht. Er hat erst einen Home Run geschlagen, dann das Triple, dann das Double, am Ende das Single, noch ein Sacrifice Fly und hat sich an der ersten Base dann noch aufpicken lassen.
Ja. Alles dabei.
Es war alles dabei.
Ein klassisches Crow Armstrong-Spiel, alles dabei.
Er hat seinen ersten Karriere-Cycle geschlagen und das war eine ziemlich gute Leistung. PCA, der sehr schwach und sehr, sehr langsam in die Saison gekommen ist. Letztes Jahr fing er unglaublich stark an, ließ dann hinterher nach. Wenn es jetzt in die umgekehrte Richtung geht, haben die Cubs nichts dagegen.
Ja. Ja, natürlich. Und im Moment ist da ja, ne, also ist ja tatsächlich, also das Team ist ja unerklärlich schlecht gerade, ne, oder erklärbar schlecht, wie man das auch immer nehmen will. Und natürlich tut es gut, wenn dann jemand wie PCA zu seiner offensiven Form zurückfindet, die er ja auch schon mal gehabt hat. Ja, also das tut unfassbar gut.
Die Cubs momentan in der National League Central auf Platz 3, 39 und 36. Sie haben ja zwischendurch eine Phase gehabt, in der sie 8 von 30 Spielen gewonnen haben. So langsam haben sie sich wiederholt. Die Cardinals sind nicht weit weg. Die Milwaukee Brewers sind momentan 8 Spiele weg, aber auf einem Wildcard-Platz sind sie momentan. Ich würde sie auch als große Favoriten darauf sehen, dass sie sich einen Wildcard-Platz ergattern. Aber wenn man so 2 10-Spiele-Serien hat, in denen man gewinnt, also 2 10-Spiele-Siegesserien hat und dann 8-30 geht, dann ist das schon sehr, sehr volatil, was die Cubs da momentan da auf die Platte bringen.
Die Konstanz fehlt halt jetzt, ne? Also, dass du zweimal diese Streaks hast, das ist, aber es fehlt halt jetzt die Konstanz, dass du eben durch die 10-Spiele-Serien immer 7-3 gehst, 6-4, 7-3, mal gerne auch 5-5, aber eben nicht 2-8, 1-9, 0-10, das fehlt komplett. Auch da, ne, da wir haben hier jemanden, den wir und die auch selber als Contender für die Playoffs sicheren Platz in den Playoffs sehen, wenn nicht sogar eben mit tiefen Run vor der Saison gesehen haben. Und sieht im Moment nicht gut aus. Also sie sind ja noch nicht aus dem Playoff-Rennen raus, aber 8 Spiele hinter den Brewers, ja, schon, das ist schon Pfund.
Und die Brewers haben wir letztes Jahr gesehen, die lassen sich nicht so schnell und so leicht.
Nein, die hören nicht mehr auf. Die holen sich jetzt wieder irgendeinen Typen von den Marlins, der gerade noch in die AAA geschickt wurde, weil er ja nicht performt und der wird dann der Hero in den Playoffs für die Brewers. Es ist.
Zwei Themen habe ich noch, wo wir bei guten Leistungen sind.
Noch zwei.
Eine habe ich noch, eine gute Leistung, eine Verletzung müssen wir noch ansprechen. Ja. Wir müssen über Jordan Alvarez sprechen. Jordan Alvarez ist ein furchteinflößender Mann. Also Axel und ich wissen das als Red Sox-Fans. Wenn die Red Sox in der Stadt waren in Houston oder wenn er im Fenway Park war, hieß es eigentlich immer in der Serie 7-9 oder 7-10. 3 Home Runs, 2 Doubles und auf jeden Fall 17 RBI. Er ist im Moment erst in einer Saison, die wir lange nicht mehr so gesehen haben. Und seine Zahlen für 2026 sind 3,25er Batting Average, das alleine ist schon fantastisch, 4,28er On-Base Percentage und ein OPS On-Base Percentage plus Slugging von über 1000. In 75 Spielen hat er 89 Hits gehabt, 176 Total Bases, 15 Doubles, 24 Home Runs, 46 Walks, 55 Strikeouts.
16,8% Strikeout-Rate. Ja. 16,8%. Ja. Du kannst den Typen nicht, den kannst du nicht.
Gegen die Kansas City Royals hatte er es als dritter Spieler für die Astros geschafft, 2 Home Runs in einem Inning zu schlagen. Lee May 1974 und Jeff Bagwell 1994 haben das auch geschafft. In diesem Fall waren es aber 6 RBI, die in diesen 2 Home Runs dazu geschlagen hat, weil es ein Double, also ein 2-Run-Home Run und ein Grand Slam waren. Er ist der erste Spieler in der MLB-Historie gewesen, der 2 Home Runs inklusive eines Grand Slams und 6 RBI in einem Inning hatte. Und er ist im Moment auf einem unglaublichen Run. Die Houston Astros können davon nicht so richtig profitieren, sind bei 35-41, sind nur 2 Spiele hinter einem Wildcard-Platz zurück. Aber traden werden sie ihn ja nicht, wenn sie jetzt aus dem Playoff-Picture raus sind.
Da haben sie sich ja auch schon zu geäußert, ne? Ja. Also weder Peña noch irgendwie jemand wie Alvarez. Das ist eher andersrum, dass sie sich überlegen, noch zu verstärken, also sich zu verstärken. Also es wäre jetzt tatsächlich sehr lustig, sollte er wirklich noch getradet werden, weil das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Also er kann Left Field spielen, das ist jetzt eher schlecht als recht, aber er kann im Feld eingesetzt werden als Left Fielder.
Kann auch Right Field spielen. Hä? Wenn du so sagst, kann ich auch Right Field spielen.
Ja, ja, aber also er muss nicht DH only spielen. Ja. Er ist auch schon im Left Field eingesetzt worden. Man hat allerdings auch schon gesehen, dass er im Left Field dann eher eine defensive Schwächung sein könnte. Aber was er offensiv in dieser Saison bietet, ist einfach unfassbar.
Das wäre doch jemand für die Red Sox. Wenn die in Contention wären, ne, dann...
Wenn
suchst du Streit gerade?
Ja. Ich versuche abzulenken.
Ich hätte ihn auch lieber in meinem Team als Kate in meinem Team.
Und WRC Plus, die Statistik, die ja so alles normt und dann eben sagt, wer gut ist, wer über 100 ist, da ist er halt auch Erster. Aber danach, und das ist weiterhin faszinierend, ist Ben Rice mit 173 immer noch in MVP-Kategorie, was WRC Plus angeht. Und Nick Kurtz ist danach mit 170. Also das ist schon, und er mit 190 weit weg. Also der ist einfach richtig gut.
Also das ist 90% besser als der Durchschnitt.
Ja. Und absoluter MVP-Kandidat. Ne?
Also, über die Saison. Genau. Über die Saison. Nicht am Dienstagabend 19 Uhr in einem Spiel.
Schätze, ich finde sie.
Ja, also Jordan Alvarez im Moment mit einer unfassbaren Saison. Ich bin sehr gespannt, was die Houston Astros Richtung Trade Deadline machen, wenn sie weiterhin nur 2 Spiele oder so außerhalb des Playoff-Pictures sind. Wir müssen mit einer Verletzung enden. Es tut mir jetzt leid, ich habe es nicht anders anmoderiert bekommen. Aber José Ramírez ist verletzt. Der hat sich bei einem Schwingen, nicht dass ihn der Ball getroffen hat, sondern er hat sich beim Schwingen, hat er sich einen Knochen in der Hand gebrochen, Hammett Bone, und wird wohl 6 Wochen ausfallen, sagt Stephen Vogt. Stephen Vogt hat auch gesagt, jetzt müssen andere ran, die sagen, okay, wir möchten mehr Spielzeit haben, beziehungsweise wir kriegen das aufgefangen. Aber ich habe mir zum Beispiel das Line-Up der Guardians letzte Nacht angeguckt, als sie 9-4 gegen die Brewers verloren haben. Und da ist schon ein ziemliches Loch in der Mitte im Line-Up der Cleveland Guardians. Sie haben Travis Bezzana, der einen wirklich, wirklich tollen Start in seine Karriere in der MLB hat. Danach haben wir Kyle Manzado, der ist auch immer sonst die Nummer 2 gewesen, spätestens die Nummer 3. Da war eigentlich immer José Ramírez auf der 2. Aber da haben sie jetzt im Moment Brian Rocchio auf der 3, der Shortstop, und Rhys Hoskins als DH auf der 4 und Daniel Schniemann auf der 5. Das ist nicht viel. Das ist ein ziemliches Vakuum.
Wissen wir doch, wo Matt Chapman hingeht.
Ja, aber José Ramírez kommt ja nach dem All-Star-Break.
Wer kommt der denn wieder?
Ja, wer weiß.
Aber der geht doch nicht zum
Garner. Aber wer steht denn jetzt bei den Guardians auf Third?
Daniel Schneemann.
Ah, okay.
Der Schneemann. Ja, also jetzt, wenn man jetzt vergleicht, ne, Aaron Judge verletzt sich bei den Yankees und alle denken, ach du meine Güte, denn, ne, die gewinnen 7 von 8 Spielen. Mhm. Und bei den Guardians jetzt, die sind gerade auf den letzten 10 mit 3 Siegen nur unterwegs. Ne? Also das, da merkt man, also das hat dann doch, also wie wichtig ein Spieler ist, das findet man manchmal erst raus, wenn er nicht dabei ist. Und bei José Ramírez sieht man es halt offensichtlich. Ne? Also,
ja. Also das Team ist nicht dafür ausgerichtet, die Championship zu gewinnen. Aber sie waren im letzten Jahr in den Playoffs, sie waren in den letzten Jahren häufiger in den Playoffs als nicht in den Playoffs. Und sie wollen auch dieses Jahr wieder. Sie haben mit Travis Bezzana, wie gesagt, einen ganz aufregenden Rookie. Sie haben auch mit Stephen Kwan im Left Field einen fantastischen Verteidiger. Sie haben Brian Rocchi auf Shortstop, ist ein fantastischer Verteidiger. Das ist durchaus ein lustiges Team, was sie da haben.
Mit einem Top-Trainer,
Andrew Bailey.
Oder Top-Skipper.
Sie haben Stephen Vogt als Manager. Das ist schon ein Team, was man sich angucken kann. Aber da fehlt Stephen Kwan. Ich glaube, für die Guardians geht es erstmal darum, in irgendeiner Weise bis zur Trade Deadline beziehungsweise bis zum All-Star Break möglichst wenig an Boden zu verlieren in der American League Central gegenüber den Chicago White Sox.
Die auch nicht aufhören, Spiele zu gewinnen. Nee. Ne?
Nein.
Also gut, jetzt stehen sie bei 5-5 die letzten 10 Spiele, haben eine
Run-Differential von minus 3. Die White Sox spielen eine hervorragende Saison. Ja.
Und man kann sich's angucken, was da passiert. Ne? Also, naja, und im Moment die Guardians ja auch auf dem Wildcard-Spot, also das darf man dabei nicht vergessen. Ne? Sie spielen ja einmal um den Sieg in der Central, aber beide Mannschaften eben mit einem Rekord, der dazu berechtigt, selbst wenn sie Zweiter werden, im Moment in der Wildcard zu sein. Und das hatte ich jetzt auch nicht auf meinem Zettel vor der Saison, dass vielleicht 2 Wildcards aus der Central kommen. eine Wildcard, also 2 Playoff-Teilnehmer so rum aus der Central kommen. Das hatte ich wirklich nicht auf dem Zettel. Da war eine andere Division. Also ich habe es gesagt, dass alle Teilnehmer an den Playoffs, also Wildcard, alle aus der American League East kommen.
Die Red Sox sind nur eine gute Serie davon entfernt.
Nein. Polier schon mal den Ring, Andreas.
Guck, so fangen wir doch noch mit
was Lustigem. Für die Hörer, wir können uns ja sehen gerade. Ja. Ne? Und während der Florian darüber gesprochen hat, das Leid der Welt in Andreas Gesicht, wirklich, wie ein sehr trauriges Kirchengemälde aus dem Hochmittelalter.
Ich hab nur gedacht, Gott sei Dank bin ich heute Abend verabredet, weil 1935 die Boston Red Sox spielen.
Wie schlimm ist das bitte, dass man sich freut, dass es jetzt gerade Fußball-WM gibt, dass man, wenn man nachts wach wird, nicht die Giants gucken muss, sondern man kann Panama gegen Uruguay gucken.
Geil. Ich hab von vorgestern auf gestern, das muss ich gerade noch erzählen, ich habe von vorgestern auf gestern geträumt, dass ich in eine Messerstecherei geraten bin mit meiner Frau zusammen. Und dann habe ich mich nicht getraut.
Was? Ihr beide gegeneinander, oder?
Nee, wir beide miteinander. Okay. Aber wir wurden mit Messern bedroht und ich habe mich mit einer Gabel verteidigt, unter anderem. Also es war ein ganz, ganz fieser Traum und der uns angegriffen hat, den kannte ich auch. Das war auch nicht so richtig schön.
Typisch Münchner kommt zur Messerstecherei mit einer Gabel.
Aber jedenfalls habe ich dann das Spiel der Red Sox gegen die Blue Jays angemacht und obwohl die Red Sox verloren haben und ich dann immer wieder einen Homerun hören musste, bin ich 1,5 Stunden bei diesem Radiostream wach geblieben, weil ich nicht wieder einschlafen wollte. Für mich war das Red Sox-Spiel in dem Fall, was sie 6-0 verloren haben oder 6-1, war besser, als zurück in den Traum zu kehren, wo ich in der Messerstecherei bin.
Also. Ja, okay. Okay.
Ich habe ja auch schon mal geträumt, zusammen mit dem Tennisspieler Jan-Lennard Struff Menschen erschossen zu haben.
Was ist denn bei dir los?
Was ist denn Struff denn?
Hallo? Fiese Map? Das ist der freundlichste Mensch, den es gibt.
Aber war das denn nicht mit den Schuhen?
Was?
War das denn nicht mit den Schuhen? Oder
nee, war das Dominik Thiem. Das war Dominik
Thiem. Okay.
Ich habe noch vielleicht eine Sache, auf der wir abschließen können. Ich habe nämlich eine Statistik gefunden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar geht es um ABS. Ja. Es gibt jetzt nach genug Spielen mal eine erste vollständige Auswertung. Wer ist gut, wer ist schlecht? Was glaubt ihr, wer ist von den Teams her das Team mit dem größten Erfolg, was ABS insgesamt angeht, das heißt offensiv für Batter und für Catcher zusammengenommen? Wer ist da das beste Team?
Guardians. Ich habe das letzten sogar noch nachgeguckt. Irgendein Team mit Catcher als Manager.
Die Cincinnati Reds.
Die Cincinnati, boah, Terry Francona.
Okay.
Die Cincinnati Reds haben eine Catcher-Erfolgsrate von 70,3%.
Das ist stark.
Das ist unglaublich stark. Mhm. Damit sind sie da klar führend. Und eine Better-Success-Rate von 55,3%. Damit sind sie Dritter. Mhm. Und insgesamt haben sie eine Success-Rate von 62,3%. Das ist sehr, sehr gut. Die besten Better sind tatsächlich bei den Arizona Diamondbacks unterwegs. Und die schlechtesten, also die schlechteste Success Rate über alle Metriken, wer hat die?
Die Red Sox.
Nein.
Nicht mehr?
Nicht mehr. Die Pittsburgh Pirates.
Oh.
Better Success Rate liegt bei 35,9%.
Oh, Better, jede dritte Challenge geht so gut. Ey.
Genau. Catcher Success Rate liegt bei 45,8%. Das ist auch echt wenig, sodass sie insgesamt 40,1% haben und damit mit großem Abstand das schlechteste Team sind. Die Boston Red Sox sind nur auf Platz 22.
Ach so, das geht auch
mit gut. Genau 50% der Challenges, die gut gehen. 43,3 Better, 58,5 Catcher sind. Bei, also unsere Better können ein bisschen schlechter gucken als unsere Catcher.
Bei den Pirates mit 45% an Catcher. Ja. Wenn du unter der Hälfte der falsch siehst, also gerade als Catcher hast du wirklich eine richtig
hast
gute
ein
Position.
Problem.
Henry Davis, der war mal Nummer 1 Pick bei den Pirates, ist der Starting Catcher für die Pirates. Joey Bart ist noch mit dabei und Andy Rodriguez. Aber unter 50% kannst du eigentlich niemandem anbieten als
ein
Catcher.
Ein Glück, dass wir Joey Bart weggetradet haben. Oh.
Und das Gleiche, das Gleiche gibt es halt auch für die Amps.
Ja.
Und
Lars Diaz.
Nee. Also eigentlich ist es CB Buckner, aber der kriegt ja keine Pitches mehr. So, der hatte halt eine Überstimmungsrate von 77,8%.
Das ist unfassbar.
Das ist zu viel. Mhm. Und jetzt ist es Andy Fletcher, der bei 2790 gecallten Pitches 40 Mal gechallenged worden ist. Und davon 29 Mal überstimmt worden ist, der liegt bei 72,5%. Das ist auch zu viel. Mhm. Der akkurateste mit, ich sag mal, der größten Menge an gecallten Pitches ist Dexter Kelly. 2451 Pitches gecallt, 36 Challenges, 12 wurden überstimmt, 33,3%. Und dann hast du zum Beispiel so jemanden wie David Reckley, der hat 4691 Pitches schon gecallt, 57 Mal gechallenged worden, 23 Mal überstimmt worden, 40,4%. Das ist auch okay. Mhm. Vor allen Dingen, weil wir ja sehen, dass es halt tatsächlich manchmal auf Millimeter ankommt.
Ja.
Ne? Aber ich fand das eine schöne, ich sag mal, eine schöne Abschlussstatistik.
Das ist wirklich eine schöne Abschlussstatistik. Ein letzter Hinweis noch von mir. Ich habe jetzt die nächsten zwei Tage, Freitag und Samstag, zwei Spiele auf Sport Digital 1 Plus. Am Samstag um 19.10 Uhr habe ich die Detroit Tigers gegen die Chicago White Sox. Wenn die nicht um Punkt 22 Uhr fertig sind, wenn das Deutschlandspiel anfängt gegen die Elfenbeinküste, dann ist hier aber Alarm. Ne? Schon das Eröffnungsspiel verpasst. Nee, aber also 19.
Du weißt, was du auch verpasst am Samstag.
Ja, ich weiß.
Ja.
Ich höre den Podcast ja nicht, deswegen.
Ja, ist doch völlig egal. Du kennst mich aber doch.
Ach so, ja. Ja, ich kenne auch Basti. Ich kenne auch Enzo. Jedenfalls, was ich sagen wollte, am Samstag die Tigers gegen die White Sox um 19.10 Uhr, am Freitagabend um 20.20 Uhr die Chicago Cubs gegen die Toronto Blue Jays. Das sind meine beiden nächsten Spiele auf Sport Digital 1 Plus. Und das war es von heute. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns mit einem Kaffee unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Per Steady ist das möglich. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und alles Weitere erzählt euch jetzt die Stimme von 93. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao. Ciao.
Good meeting.
Ciao.
Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.